Ja, schön, dass ihr um die Uhrzeit noch da seid. Nochmal für die, die eben bei dem ersten Vortrag von mir nicht dabei waren. Mein Name ist Ralf Bendrath. Ich bin Politikwissenschaftler an der TU Delft in Holland. Ansonsten noch Blogger bei netzpolitik.org, engagiert im AK-Vorrat und so, dem Umfeld. Ja, und will jetzt mal gar nicht wie sonst immer über aktuelle Überwachungstechnologien, den Kampf gegen Vorratsdatenspeicherung und solche Sachen reden, sondern mal so ein bisschen weiter historisch ausholen. Und ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin in 60 Minuten. Das geht von 40.000 vor Christus bis, na, ich hatte ursprünglich noch welche Folien drin bis ins 23. Jahrhundert zu den Borg, aber die habe ich dann rausgenommen aus Zeitgründen. Und die Idee ist hier mal so ein bisschen sozusagen grundsätzlicher nachzudenken über den Zusammenhang von technologischem Wandel und Überwachung und Privatsphäre. Ne, was sich dann immer auch mit technologischen Sprüngen verändert hat an Überwachungstechnologien, wie gleichzeitig das Konzept von Privatsphäre zum Teil dadurch erst entstanden ist, sich auch verändert hat. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen klar zu machen, dass es eben kein Technikdeterminismus, der hier passiert, ne, sondern es ist immer auch sozial geprägt und politisch umkämpft und so weiter. Ja, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. Überwachen, was heißt das eigentlich? Da steckt ja das Wort über drin. Das heißt, eine Überwachungssituation ist erstmal von der Struktur her eine hierarchische Situation. Der Überwacher steht eben über denen, die er überwacht. Ob das jetzt physisch oder symbolisch ist, ist erstmal egal. Aber sozusagen die ersten Überwachungsmethoden waren quasi irgendwann in der Steinzeit oder so, als die ersten Menschen oder vielleicht sogar noch Neandertaler damals einen Hügel erklommen haben, um die Mammutherden besser beobachten zu können oder den gegnerischen Clan oder so. Da haben sie quasi schon Überwachungsmethoden benutzt. Ähnliches kennt man ja auch dann später aus dem Militär, der Feldherrenhügel. Das war immer der Punkt, wo man das ganze Schlachtfeld überblicken konnte. Ja, was natürlich dann auch sozusagen wichtig war für den Feldherrn, der musste einfach den Überblick haben. Heutzutage heißt das dann irgendwie mit Drohnen und sozusagen dem technologischen Feldherrenhügel The God's Eye View im US-Militär. Aber das war eben wichtig, als derjenige in der zentralen Machtposition auch genau diesen zentralen Überblick zu haben. Und zur Überwachungstechnologie wird das dann sozusagen als die ersten künstlichen Hügel angelegt werden. Ne, so die Wachtürme am Limes damals, quer durch Europa, um Christi Geburt, hatten halt genau die Idee. Man ist ein bisschen höher, kann besser gucken, und ist dadurch natürlich dann auch physisch in der Machtposition gegenüber denen, die da unten rumlaufen. Ne, kann die dann besser mit Steinen bewerfen, mit irgendwas beschießen oder so, ohne dass die das so gut zurückmachen können. Die können vielleicht zurückschießen, aber mit Teerkippen von unten ist halt schwierig. Ja, und bei dieser Technologie der Überwachung sozusagen hat sich eigentlich dann auch 2000 Jahre lang nicht so viel geändert. Ne, da wurde zwar dann irgendwann später Beton benutzt statt Stein oder Holz. Das hier ist von der innerdeutschen Grenze, ein DDR-Wachturm. Aber das Prinzip ist dasselbe geblieben. Wir können also schon mal festhalten, eine Technologie der Überwachung ist das Beobachten und das eben auch das asymmetrische Beobachten. Dazu gleich noch mehr genauer. Dann gab es aber im 17. Jahrhundert eine spannende Idee, nee, im 18. Jahrhundert war es schon, eine Überwachungsinnovation, die auf einer sozusagen grundlegend neuen Idee basierte. Jeremy Bentham, der gilt so als Mitbegründer des britischen Utilitarismus, hat damals vorgeschlagen, genau dieses Prinzip des Wachturms für geschlossene Anstalten zu benutzen. Und das kann man hier auch schön sehen. Er sagt Management of the Poor, hier ist es interessanterweise. Oder ein Plan, bla 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 bla. In particular, Penitentiary Houses, das sind glaube ich Gefängnisse, ne? Ja, Gefängnisse, Houses of Industry, also sozusagen Fabriken, Manufakturen, Arbeitshäuser, Armenhäuser, Irrenhäuser und Hospitäler und Schulen. Ne? Also alle Anstalten, wo man irgendwie ein Interesse daran hat, die Leute so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Und die Idee bei Bentham, das werden wahrscheinlich viele hier auch schon kennen, das Panoptikon, ist eben, dass man ein kreisförmiges Gebäude hat. Das hier unten ist so die Draufsicht. Und in der Mitte steht ein Turm. Und in diesem Turm befindet sich ein Aufseher oder vielleicht auch mehrere. Und die können in die Zellen von dem Turm aus reingucken. Und die Zellen sind eben so gebaut, dass die sozusagen zur Mitte des Gebäudes nach innen offen sind, aber natürlich zwischen den Zellen Mauern sind, das heißt, die Gefangenen untereinander können sich nicht sehen, können auch nicht miteinander kommunizieren, aber der Wärter in der Mitte kann die eben alle sehen. Und dann hat Bentham dazu noch so ein Modell von so Spiegeln und Blenden und sowas entwickelt, was dafür gesorgt hat, dass die Gefangenen selber oder die Hospitalinsassen oder die Schüler oder was auch immer, Fabrikarbeiter, dass die nicht sehen konnten, ob da oben gerade ein Wächter steht oder wo der hinguckt. Und das heißt, die Idee war dabei, sozusagen Kosteneffizienz auch, ne, Utilitarismus, wenn die Gefangenen nicht sehen können, ob sie beobachtet werden, dann verinnerlichen sie die Beobachtung, ne, und müssen einfach dann in jedem beliebigen Moment damit rechnen, dass sie jetzt gerade beobachtet werden. Und das Interessante ist, das Ding ist wirklich gebaut worden. Hier das Stateville Correctional Center in Crest Hill in Illinois in den USA. Von außen so, von innen so. Der Turm in der Mitte, außenrum die Zellen. Im Prinzip 100% die Idee von Bentham. Ähnliches das Presidio Modelo in Kuba. Das wurde noch vor der sozialistischen Revolution da gebaut, unter der Diktatur. Hier eine Aufnahme aus der Zeit, als es nicht mehr in Betrieb war, schon ein bisschen zerfallen damals, aber man sieht genau die gleiche Struktur, in der Mitte der Beobachtungsturm und außenrum die Zellen. Auch in Niederlanden das Köpelgefängnis de Berg in Arnhem, da ist jetzt irgendwie der Turm verschwunden, anscheinend bei den Renovierungsarbeiten oder sowas, aber die Struktur ist die gleiche. So, und dann könnte man denken, okay, das war alles so im 18. Jahrhundert, Bentham war relativ bekannt, das hat irgendwie damals so einen kleinen Hype gegeben und ein paar Leute haben es nachgebaut. Olle Kamellen, viktorianische Zeit ist vergessen, heute baut man menschlichere Gefängnisse. Naja, El Paso County Criminal Justice Center, auch in den USA 2003 fertiggestellt. Wenn man da jetzt genauer reinguckt, dann sieht man schon, da ist inzwischen Gefängnisbetrieb etwas modernisiert worden. Die haben dann halt innen drin so Aufenthaltsräume, wo die Gefangenen sich auch treffen und interagieren können und so. Aber da gab es eine total interessante Entwicklung. Also außenrum die Zellen, wo die dann auch schlafen und sich so privat aufhalten quasi, die sind immer noch so im Kreis angeordnet, genau wie bei Bentham. Und hier gab es dann diese Entwicklung, dass da einfach sozusagen die Innenwände der Zellen oder die Türen oder sowas irgendwie Fenster hatten und die Gefangenen sich dann auch gegenseitig sehen konnten. Also wenn da eine Zelle saß, konnte quer rüber gucken und die Leute in der anderen Zelle sehen. Und dann hat man irgendwie festgestellt, dass das Ding in Betrieb genommen wurde. Das gibt Probleme, also Leute, die da beteiligt waren, meinten, that's a big deal, you don't want inmates to see other inmates across the hall with gang affiliations and things like that. So, was haben sie dann gemacht? Haben einseitig durchsichtige Folie wieder auf die Zellwände geklebt, mit genau dem Effekt, dass die Gefangenen nicht mehr rausgucken konnten oder können, aber die Wächter von der Innenseite immer noch in die Zellen gucken können. Das gleiche Modell wie bei Bentham. Und interessanterweise kam vor ein paar Jahren raus, im alten Rom gab es schon eine ähnliche Idee. Da haben israelische Archäologen in der Nähe des Toten Meeres einen alten Steinbruch gefunden aus der Römerzeit. Und der war im Prinzip so ähnlich strukturiert. Das war halt so, wie so ein Steinbruch so ist, ne? Geht so runter, irgendwie oben diese Kante, wo die Steine abgebrochen und weggehackt werden. Unten haben die Sklaven gearbeitet und oben gab es so an diesem Steinbruch so eine Art natürlichen kleinen Graben oder so. Da haben sich dann die römischen Wächter aufgehalten, hatten da so ein paar Schlitze noch reingemacht oder so und konnten dann halt von oben die Sklaven unten beobachten, ohne dass die Sklaven sie sehen konnten. Ne? Und sogar das zweite Modell von Bentham, dass die Gefangenen sozusagen untereinander nicht kommunizieren können, weil dazwischen einfach die Wände von den Zellen sind, das gab es in diesem Steinbruch auch, zumindest für nachts. Die hatten da so Einzelschlafplätze für die Sklaven eingerichtet. Also unten lag halt so Geröll, das haben sie dann irgendwie aufgeschichtet, so Geröllwellen oder sowas. Und die waren eben so angeordnet, dass die Sklaven, die in diesen Mulden dazwischen schliefen, sozusagen untereinander zumindest keinen Sichtkontakt hatten. Ich weiß nicht, ob die ja zumindest noch reden konnten oder sowas, zumindest konnten sie keinen Sichtkontakt aufnehmen. Und aber nach oben zu den Wächtern gab es noch den freien Blick, also die konnten weiterhin beobachtet werden. Also auch diese dieser Vereinzelungsaspekt war dabei. Und der eine Archäologe, der das mit ausgegraben hat, Yuval Yekutieli von der Ben-Gurion-Universität, der sagt eben, genau wegen dieser Struktur gab es dann eben auch zumindest in diesem Steinbruch keine Sklavenaufstände. So, also nochmal Asymmetrie. Das Beobachtungsverhältnis ist asymmetrisch. Man beobachtet jemanden als Überwacher, kann aber nicht unbedingt selber beobachtet werden. Und die Beobachteten sind eben auch vereinzelt. Das hat Foucault dann später im letzten Jahrhundert zu einer umfassenden Theorie der Disziplinargesellschaft ausgearbeitet, kennen wahrscheinlich viele auch, Überwachen und Strafen. wo er eben genau diesen Ansatz der Verinnerlichung, dass man die Überwachungsstruktur verinnerlicht, internalisiert, quasi sozusagen als generelle Struktur moderner Disziplinargesellschaften herausgearbeitet hat, und sagt dann zum Beispiel, derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus. Er internalisiert das Machtverhältnis, indem er gleichzeitig beide Rollen spielt. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Und das Interessante dabei ist eben, das ist alles kein Technikdeterminismus. Ne? Also Architektur, große Gebäude bauen, Türme und so Zeugs, das konnte man eben schon bei den Römern. Da hat sich durch Bentham und so nicht wirklich was geändert. Es war aber dann eben eine neue Idee, wie man diese Architekturtechnologie nutzt, um sozusagen die Überwachung ins Gebäude und in die Institutionen damit eben schon einzubauen. Also sozusagen kein Technikdeterminismus, war keine neue Technologie für Architektur plötzlich erfunden worden, sondern es war eine Idee, die Technik hier strukturiert hat. Ja, nochmal zurück zur Frage Modell heutiger Gesellschaften. Viele Stadtsoziologen und Überwachungsforscher sagen ja, die heutigen Städte sind schon sowas wie urbane Panoptikons durch die ganzen Überwachungskameras, die da rumhängen. Und auch da sieht man zum Teil, dass die Technik, also die Idee sozusagen die Technologie strukturiert. In Großbritannien gibt es teilweise schon einen Trend, in London, wenn da neue Gebäude gebaut werden, dass es keine toten Winkel mehr für die Überwachungskameras gibt. Also da werden einfach die Gebäude dann entsprechend gestaltet. Aber eben wieder Technik, Schrägstrich Architektur, Gestaltung, kein Technikdeterminismus. Aber andererseits gibt es natürlich dann doch immer wieder technologische Sprünge, die Einfluss auf Möglichkeiten und Praktiken von Überwachung gehabt haben. Und die Überwachungskamera von eben zeigt das ganz deutlich. Dazu eine kleine Geschichte. Wer kennt den Aufsatz hier zufällig? Harvard Law Review 1890, The Right to Privacy, gilt so, zumindest in den USA, als, bis heute als eine Art juristischer Gründungsakt für das Recht auf Privatsphäre. Den haben damals geschrieben zwei angesehene Juristen aus Boston, der Anwalt Samuel Warren und der spätere Verfassungsrichter Louis Brandeis. Und wenn man sich mal anguckt, wie sie dazu kamen, diese Geschichte zu schreiben, diesen Aufsatz zu schreiben, da hingen dahinter zwei technische Entwicklungen. Das eine war die Kamera. Kurz zuvor hatte die Eastman Dry Plate Company unter dem Produktnamen Kodak die erste Handkamera mit Rollenfilm auf den Markt gebracht. Also vorher musste man bei den früheren Kameras umständlich nach jedem Foto die Platte wechseln, und das waren dann noch so große klobige Dinger mit diesen Stativen und Tuch drüber werfen und so. Das Ding hatte einen Rollenfilm drin mit 100 Fotos und war relativ handlich. Man konnte damit sozusagen zum ersten Mal Schnappschüsse machen. Und hat die dann so nacheinander abgeknipst. Wenn der Film voll war, hat man das ganze Ding an die Eastman Dry Plate Company geschickt. Und ein paar Wochen später kamen die dann mit einem neuen Film und den entwickelten Fotos zurück. Und das wiederum führte dann zu einer entsprechenden sozialen Entwicklung, nämlich zu den ersten Paparazzis. Und da haben dann eben die ersten Reporter auf Partys der Bostoner Elite oder auch auf anderen Partys in Neuengland und so sich eingeschlichen und Fotos geschossen. Von den Partys der Bostoner Upper Class zum Beispiel, was eben Brandeis und Warren, die da auch sozusagen in der Upper Class rumsprangen, nicht so toll fanden. Die zweite Technologie war die Entstehung moderner Tageszeitungen. 1812 war die Schnellpresse erfunden worden, 1845 die Rotationsmaschine und 1884, also 6 Jahre bevor der Aufsatz hier erschien, kam diese Linotype-Setzmaschine auf den Markt. Und das führte dazu, dass gerade in Neuengland Auflagenzahl und Anzahl von Tageszeitungen stark anstiegen gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann eben plötzlich eine Möglichkeit da war, schnell und großflächig Informationen zu verbreiten. Und das hieß dann eben, die Fotos der Paparazzi erschienen dann in den Zeitungen in Neuengland. Und ja, wie gesagt, als Ergebnis, als Reaktion darauf haben Brandeis und Warren eben diesen Aufsatz geschrieben und ein Recht auf Privatsphäre gefordert. So, wenn man das mal sozusagen zusammenfasst, wir haben weiterhin die Mittel des Aufzeichnens, ne, vorher der Turm und so. Wir haben aber jetzt das Beobachten. Wir haben Mittel des Aufzeichnens, ne, die Kamera, und die Druckerpresse steht für die Mittel des Verbreitens. Das heißt, durch diese beiden Technologien wurde Information plötzlich, also auch Überwachung, nicht nur an Lokalität gekoppelt. Ne, der Bewacher im Panoptikon-Gefängnis kann ja immer nur gucken, jetzt und hier, was machen die Gefangenen, sondern und man hat eine Mobilität von Informationen über Raum und Zeit. Und ja, wenn man jetzt sozusagen mal heute vorwärts spult, könnte man sagen, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ne? Statt diesen Eastman Dryplate-Kameras oder Kodak hieß die ja, gibt es jetzt eben Handykameras und anderes. Die Druckerpresse ist irgendwie von Flickr und solchen Diensten abgelöst worden, aber eigentlich, ne, sind halt immer noch die Mittel des Aufzeichnens und Verbreitens von Informationen. Eigentlich nichts Neues. Und in der Tat, wenn man sich mal andere Technologien anguckt, so, ist das offenbar ein gängiges Muster, dass neue Kommunikations- oder Informationstechnologien irgendwie janusköpfig sind, also so zwei Gesichter haben. Sie erweitern einerseits den Horizont des Menschen, bringen Leute auch über Entfernungen und über Raum und Zeit zusammen, ermöglichen die Mobilität von Kommunikation und Information, aber gleichzeitig können sie eben auch genutzt werden und werden sie auch genutzt, um private und geheime Informationen auch über Menschen dann aufzuzeichnen und zu verbreiten. Der Telegraph zum Beispiel, vor etwas mehr als 170 Jahren erfunden, sagen viele Leute, hat die Menschheit mehr zusammengebracht als Telefon, Internet und jede andere Technologie zusammen. Weil da wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts zuerst, Anfang des 19. Jahrhunderts war es, wurde sozusagen erstmals Echtzeitkommunikation über Kontinente hinweg möglich. Der Telegraph war im Prinzip das erste weltumspannende Netzwerk für quasi Echtzeit-Austausch von Textnachrichten, lange vor SMS oder E-Mail. Wird übrigens deswegen auch nicht zu Unrecht als das viktorianische Internet bezeichnet. Und das hat natürlich ganz tolle Effekte gehabt, ne, hat irgendwie Austausch, Handel, Diplomatie und Ähnliches über die Kontinente hinweg zwischen Europa und den USA und so beschleunigt und intensiviert. Aber hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass zum Beispiel die britischen Kolonien in Indien und Australien noch besser überwacht werden konnten. So, der Telegraph war eher sowas wie eine quasi öffentliche Infrastruktur, den hat keiner zu Hause stehen gehabt, außer er hatte irgendwie eine große Firma oder sowas. In der Regel ging man halt so zum Telegrafenbüro, hat seine Nachrichten da abgegeben, die kamen bei einem anderen Telegrafenbüro wieder an und wurden dann zu den Leuten nach Hause gebracht oder so. Also quasi so eine Art wie viktorianisches Internetcafé, könnte man sagen. Das Telefon als Nachfolgetechnologie, die eben nicht auf Text, sondern auf Sprache basierte, aber quasi auf der ähnlichen Technologie, einfach Übertragung von elektrischen Impulsen basiert, Telefon ist dann stärker in den privaten Bereich eingedrungen. Also wer sich leisten konnte, hatte dann auch relativ bald ein Telefon zu Hause. Und damit wurde aber auch die Überwachung des privaten Bereichs erstmals technisch möglich. Also da wurden dann ganz schnell, kurz nachdem das Telefon erfunden war, Apparate entwickelt, um Telefongespräche aufzuzeichnen. Das hier ist zum Beispiel das Paulsen-Telegraphon, eine dänische Entwicklung von 1889, die erstmals magnetische Tonaufzeichnungen ermöglichte. Habe ich auch jetzt vor kurzem erst gelernt in der Vorbereitung des Vortrags. Das war Stahldraht. Die haben irgendwie so eine Rolle Stahldraht gehabt und die halt irgendwie magnetisiert. Ne? So ähnlich wie Kassetten oder sowas dann später oder Tonbänder. Nur halt nicht flach, sondern ein runder Stahldraht. Und interessant ist dann, dass zum Beispiel diese Aufzeichnungstechnologie relativ unterschiedlich genutzt wurde zuerst. Also in Deutschland hat die Polizei ziemlich ausgiebig Gebrauch von Telefonüberwachung gemacht, während in den USA solche Aufzeichnungsgeräte viel stärker genutzt wurden, um private Räume abzuhören. Büros, Wohnzimmer, Kanzleien und Ähnliches. Das mit der Telefonüberwachung kam in den USA dann erst sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg unter McCarthy und so. Das hier ist zum Beispiel eine Meldung aus der New York Times vom Freitag, dem 2. Februar 1912, wo das Diktagraph auch als ein Aufzeichnungsgerät benutzt wurde, um irgendwie nachzuweisen, ich weiß nicht genau, um was es in dem Fall ging, um einem Zeugen nachzuweisen, dass er eben doch was von einem bestimmten Pfand wusste, obwohl er das Gegenteil behauptet hat, weil man ihn irgendwie mit diesem Gerät mal belauscht und aufgezeichnet hatte. Und Telefonüberwachung und Raumüberwachung sind dann sozusagen irgendwann konvergiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Zeug wurde dann auch kleiner. Das hier war ziemlich populär, das Minifon der Firma Protona Monske in den 50ern entwickelt. Wurde sehr gerne, weil das relativ klein war, zu Spionagezwecken und von Privatdetektiven benutzt. Und die Firma Monske hat dann auch relativ reichhaltiges Zubehör angeboten, zum Beispiel eine als Armbanduhr oder Krawattennadel getarnte Mikrofone, ne, für die akustische Raumüberwachung. Aber dann zum Beispiel auch so kleine Induktionsspulen, die hat man an das Ding angeschlossen und die neben den Trafo des Telefons gelegt und dann konnte man eben mit dem gleichen Gerät auch Telefongespräche mitzeichnen. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, die ersten Aufzeichnungstechniken, also Speichermedien quasi 40.000 vor Christus, Höhlenmalereien. Das ist so das Erste, was bekannt ist aus der Geschichte der Menschheit als Aufzeichnungstechnik, um Informationen über Zeit zu speichern. Die waren natürlich nicht so wirklich mobil, ne? Etwas mobiler wurde dann das Kerbholz, das war anscheinend die nächste Aufzeichnungstechnologie, die benutzt wurde, um sagen, da wurden Kerben in so ein Stück Holz gemacht, um aufzuzeichnen, wer wem wie viel Geld schuldete. Daher kommt der Begriff, was auf dem Kerbholz haben, man hat noch Schulden. Das war so gegen 5000 vor Christus und dann die ersten schriftlichen Aufzeichnungstechniken, Papyrus um 2000 vor Christus in Ägypten. Und Tontafeln, okay, die habe ich jetzt. Wann waren die? Ah. Okay, kann sein. Ja, irgendwie gab es ja auch noch dann diese, man meißelt irgendwas in Granit und so, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, gab es das wirklich oder gab es das nur bei Asterix? Aber Papyrus war sozusagen dann ein, oder eben Tontafeln, das erste, was sozusagen auf Symbol- oder Schriftbasis basierte, um Informationen aufzuzeichnen. Und dann gab es einen interessanten Sprung vom Papyrus zum Papier, ungefähr 100 vor Christus. Ich weiß nicht, ob das in China schon früher verfügbar war, aber in Europa, Nahost und sowas um 100 vor Christus. Und Papier war viel billiger als Papyrus. Und deswegen hat es dann auch zu neuen Praktiken und Institutionen der Informationsspeicherung geführt. Zum Beispiel zur ersten Volkszählung. Kennt jemand den Text hier? Was, wisst ihr, wo der herkommt? Markus? Ah. Und zwar genau, was, wo aus der Bibel? Na? Ja. Das hier ist jetzt die Version aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Na? Ist vielen nicht so klar. Die Weihnachtsgeschichte, quasi die Geburt Christi und die ganze Geschichte drumherum, fängt mit der ersten Volkszählung der Menschheit an. Und das wurde natürlich dann später ausgebaut in umfassende Bevölkerungsregister, wo eben nicht nur gezählt wurde, sondern auch die Leute dann dauerhaft erfasst wurden und so. In Europa ist das so ein bisschen untergegangen, sozusagen im Zuge des Mittelalters und nach dem Untergang des römischen Imperiums. Hat dann im 15., 16. Jahrhundert wieder Fahrt aufgenommen, weil dann spätestens nach den Religionsfrieden einfach die evangelische Kirche und die katholische Kirche wissen musste, wer gehört jetzt zu wessen Schäfchen, damit die da die Kirchensteuer eintreiben konnten. Also die Kirchen waren sozusagen die ersten, die in Mitteleuropa dann nach dem Mittelalter wieder Bevölkerungsregister eingeführt haben, noch bevor es die Staaten getan haben. Und da hat sich ja bis vor ein paar Jahren auch nicht so wirklich viel geändert. Also so Akten, Hängeschränke findet man heute noch in jedem Finanzamt. Und zum Thema Bevölkerungsregister kann man dann auch sozusagen sehr schön an einer extrem tragischen Geschichte, aber sehr schön illustrieren, wie die Bedeutung von Informationen, auch die Risiken, die mit Informationsspeichern verbunden sind, also personenbezogene Informationsspeichern, wie die nicht anhand der Informationen selber erkannt werden können, sondern dass immer ganz massiv vom Kontext abhängt, in dem die Informationen verwendet werden. Die Niederlande hatten in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts relativ umfangreiche Bevölkerungsregister eingeführt, in denen unter anderem auch die Religionszugehörigkeit erfasst war. So, dann kam der Zweite Weltkrieg, Deutschland hat die Niederlande besetzt. Innerhalb der ersten 3 Tage nach der Besatzung hat die Gestapo sich die holländischen Bevölkerungsregister geschnappt, mit dem Ergebnis, dass die holländischen Juden mit 73% die höchste Todesrate von allen Juden im besetzten Westeuropa hatten. In Frankreich gab es zum Beispiel keine Bevölkerungsregister, da sind nur 25% der Juden ermordet worden. Also vorher in Holland ganz harmlose Bevölkerungsregister, irgendwie für Kirchensteuer, Verwaltung, keine Ahnung, vielleicht die Anfänge des niederländischen Wohlfahrtsstaates oder so benutzt. Der Kontext ändert sich, die Nazis kriegen darauf Zugriff und 73% der Leute, wo hier das Merkmal Jude gespeichert war, sind hinterher tot, umgebracht. Ja, und unter den Nazis kann man auch sehr schön sehen, wie dann die ersten technischen Mittel, um Informationen zu verarbeiten, auch in größerem Maßstab benutzt wurden. Also 6 Millionen Juden umzubringen, ist keine Kleinigkeit. Das heißt ja auch nicht umsonst der industrialisierte Massenmord. Und da wurde dann unter anderem wurden Lochkartensysteme benutzt der Firma Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft. Und das war eine 100%ige Tochter von IBM seit 1922. Und Hollerith hat damals auch wirklich, also ich weiß nicht genau, ob das aus exakt der gleichen Zeit kommt, aber hat unter anderem auch mit so einem Plakat geworben hier, Übersicht mit Hollerith-Lochkarten. Ist vielleicht bei dem wichtig, so gut zu lesen. Ne? Übersicht mit Hollerith-Lochkarten. Und genau eben dieses panoptische Auge wieder, was von oben da drauf guckt. Und die Idee ist sozusagen, dass man da plötzlich anfängt, auf maschineller Ebene, auf technologischer Ebene, nicht nur Informationen aufzuzeichnen und zu verbreiten und vielleicht noch irgendwo abzuspeichern oder so, sondern sie auch zu sortieren. Ne? Und da war dann der Computer sozusagen nur eine effektivere Methode, die einfach mehr, schneller, auch komplexer Informationen sortieren kann. Das heißt, wir haben jetzt die Liste so, sortieren. Und das Sortieren ist sozusagen der technologische Sprung, wo dann Überwachung sich auch qualitativ durch Computer wirklich verändert hat. Dazu einen kleinen Exkurs in die Sicherheitspolitik, wenn man das da am deutlichsten sieht. Sicherheitspolitik, da kann ich jetzt lange drüber reden, mein Hintergrund ist im Bereich Sicherheitspolitikforschung. Wer da mehr wissen will, soll mich nachher nochmal anhauen, dann quatsche ich euch zu beim Bier. Ganz kurz, Sicherheit sozusagen ist generell die Abwesenheit von Unsicherheit. Das klingt trivial, aber das heißt, politisch ist es extrem wichtig, wie die Unsicherheit jeweils definiert wird. Also der Münchner Politikprof und Sicherheitspolitikforscher Christopher Dase hat mal geschrieben, Sicherheitspolitik betreibt, wer die Bedrohung definiert. Und da gab es eben in den letzten paar Jahren, so in den letzten schon fast 20 Jahren, einen ziemlichen Paradigmenwechsel, weil nämlich im Gegensatz zu früher nicht mehr konkrete Gefahren oder Bedrohungen die Unsicherheit ausmachen, sondern Risiken. Und das sieht man eben in der äußeren Sicherheitspolitik genau wie in der inneren. Früher gab es eine konkrete Bedrohung, also den Warschauer Pakt oder aus dessen Sicht die NATO. Die war einfach da, die hatte eine gegnerische Ideologie, die hatte zig gefährliche Waffen, Atombomben und alles Mögliche. Da war eine konkrete Bedrohung da. Heutzutage, also in der NATO-Strategie kann man das sehr gut nachverfolgen, da habe ich früher mal zugearbeitet, seit 1990, schon im Sommer 1990 gab es schon die ersten Entwürfe für eine neue NATO-Strategie und da tauchte schon der Begriff des Risikos auf. Wo man davon ausgeht, was sich dann später beim Irakkrieg 2003 auch sehr plastisch gezeigt hat, man braucht keine konkrete Bedrohung mehr, sondern man braucht nur noch das Risiko, dass ein Akteur, ein Land oder so zu einer Bedrohung werden könnte. Also bei Saddam Hussein war bekannt, der ist irgendwie böse und er würde gerne dies und jenes tun. Wir wissen aber nicht genau, ob er Massenvernichtungswaffen hat oder so, aber wir gehen einfach mal davon aus, weil es besteht ja immer das Risiko, dass er mal welche kriegt. Und dann wäre es zu spät. Wir müssen das Risiko präventiv bekämpfen. Ja, das ist die Logik von risikobasierter Sicherheitspolitik. Und diese Präventionslogik findet man auch im Polizeirecht. Seit 1989 gibt es schon in einigen Bundesländern Deutschlands die Vorbeugehaft, wo jemand bis zu 14 Tage, glaube ich, in Bayern in Haft genommen werden kann, nur weil er im Verdacht steht, wiederholt schweren Landfriedensbruch begangen zu haben und das eventuell wieder tun könnte. Also aus Repression wird Prävention. Und das haben wir natürlich gerade im Bereich jetzt internationaler Terrorismus und sowas noch viel stärker, mit Schläfern und solchen Konzepten, wo einfach nicht mehr offensichtlich ist, wer ist jetzt ein Gefährder, wer ist ein potenzieller Risikoträger. Die ganze Bevölkerung könnte sozusagen theoretisch zur Bedrohung werden oder jeder Einzelne. Und um da Prognosen abzugeben, braucht man einfach viele Daten. Das kennt man schon von der Wettervorhersage. Und weil es eben jetzt um nichtstaatliche Risiken geht, heißt es, alle sind erstmal potenzielle Bedrohungen. Das heißt, über jeden müssen Daten gesammelt werden. Das ist so diese Logik, die aus dieser, oder die Praktik, die dann aus dieser Präventionslogik folgt. Und so Risikoabschätzungen, also zum Beispiel in den USA, ob man auf so einer Flugverbotsliste landet oder nicht, die laufen eben so, man sammelt Daten über ganz viele Personen, hat dann ein Modell, wer wahrscheinlich ein Gefährder ist oder ein Risiko darstellt. Mit diesem Modell gleicht man die Daten über die ganzen Leute ab. Ich habe das gerade vor kurzem mit mir machen müssen, weil ich in die USA geflogen bin. Dann muss man sich ja neuerdings beim Department of Homeland Security da online registrieren und dann gleichen die das direkt in Echtzeit mit verschiedenen Datenbanken ab und dann kommt am Ende raus, ja, alles gut, darf's kommen oder so. Oder eben auch nicht. So, und dieser Sortiermechanismus, was der im Kern macht, ist einfach Leute in verschiedene Kategorien sortieren. Ne? Bei diesen Flugverbotslisten gibt es irgendwie wohl so drei Kategorien. Grün heißt sozusagen, alles klar, kannst fliegen. Orange heißt, hat so ein paar Merkmale, da wissen wir nicht genau, da gucken wir nochmal genauer hin. Ne? Ist zum Beispiel Moslem oder kommt aus einem entsprechenden Land, hat in Hamburg an der Uni ein technisches Fach studiert und geht ab und zu mal in die Moschee oder sowas. Ne? Lässt manchmal sein Handy zu Hause, wenn er sich mit Leuten trifft. Ne? So, da gibt es dann die Leute sozusagen, da guckt man noch mal genauer hin und dann eben Kategorie rotes Lämpchen, die sind schon so wahrscheinlich gefährlich nach unserem Modell, dass wir sie gar nicht erst fliegen lassen. Ist eine skurrile Geschichte, ne? Also die Leute sind offenbar so gefährlich, dass es wahnwitzig risikoreich wäre, sie in ein Flugzeug besteigen zu lassen, aber man hat gleichzeitig nicht genug in der Hand, um sie festzunehmen. Irgendwie skurril, aber so laufen eben diese Modelle. Und die Idee ist sozusagen, genau, man sortiert in verschiedene Kategorien und behandelt sie dann jeweils unterschiedlich. Und das Ganze eben auf Basis von Daten über diese Personen. Das hat dann dazu geführt, dass Überwachungsforscher das eben digitale Diskriminierung genannt haben oder soziales Sortieren oder Data Variance, wenn man sozusagen nur noch die Datenbanken durchrastert und vergleicht und sozusagen nur noch die elektronischen Profile von Leuten abgleicht und sortiert. Aber es hat natürlich Auswirkungen auf reale Menschen dann, klar. Und die Grundidee ist eben so, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Dabei gibt es natürlich ein paar Probleme. Das erste Problem bei diesen Antiterrorlisten zumindest ist die Modellbildung. Die Datenbasis ist einfach viel zu klein. Man hat nicht genug bekannte Terroristen, um da valide statistische Modelle draus zu bauen. Das geht irgendwie bei Direktmarketing und so noch halbwegs gut. Da hat man Millionen von Datensätzen, wer aus welcher Altersgruppe irgendwie die Sachen schon mal gekauft hat und wie wahrscheinlich es ist, dass er auch das und das dann kauft, wenn man ihn entsprechend anspricht und so. Das kann man so einigermaßen gut abschätzen statistisch, aber die Anzahl der bekannten Terroristen ist einfach zu klein. Da haut schon mal die Statistik nicht hin. Selbst wenn man dafür eine funktionierende Statistik hätte, und das sieht man dann eben bei so Kreditrating-Agenturen oder Direktmarketing-Firmen oder sowas, das konkrete Individuum ist einfach was anderes als die statistische Annahme. Also selbst wenn man auf Basis von Direktmarketing-Auswertungen und Verkaufsauswertungen relativ präzise weiß, zu 99% sind Leute, die in einer Nachbarschaft mit der und der mit dem Einkommensdurchschnitt haben und wo viele Leute mit Migrationshintergrund wohnen oder keine Ahnung, so, wo das, wie jetzt, ich will da keine falschen Sachen sagen, aber wenn man irgendwie so ein Modell hat, kann man mit relativ hoher Genauigkeit sagen, da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die, keine Ahnung, nicht wirklich kreditfähig sind, deswegen gibt es da Versandhandel nur mit Vorkasse oder so Geschichten. Ne? Oder sie kriegen irgendwie nicht so leichten Kredit oder ähnliche Geschichten. Das Problem ist nur, das konkrete Individuum, was in so einer Nachbarschaft wohnt und vielleicht auch nicht so viel verdient oder so, kann aber trotzdem im Einzelfall absolut kreditwürdig, vertrauenswürdig sein und sämtliche Rechnungen pünktlich bezahlen. Ne? Das Individuum hat eben mit der statistischen Annahme nicht direkt was zu tun. Ja. Ah, okay, immerhin, dann sind sie ja schon sehr granular. So was Ähnliches gibt es auch, wenn man irgendwie im Callcenter anruft, ne? Ist euch bestimmt auch schon öfter passiert. Ihr ruft irgendwo an, Kundenservice, wenn Internet mal wieder nicht geht oder so. Ihr Anruf ist uns wichtig, bitte haben Sie noch einen Moment Geduld, und dann hängt man da 20 Minuten. Das wird auch oft so gemacht, dass die einfach, wenn ihr Rufnummerübermittlung eingeschaltet habt, direkt gucken, aus welcher Nachbarschaft kommt diese Rufnummer, das ist sehr fein aufgelöst. Und dann können sie eben auch direkt gucken, ah, das ist jemand, der hat richtig Kohle oder hat eine, was weiß ich, dem wollen wir noch andere Sachen verkaufen, sozusagen bevorzugter Kunde, der wird dann schneller drangenommen. Und die anderen müssen eben länger warten, ne, die eh nur eine ganz kleine Leitung haben oder wo klar ist, die haben wahrscheinlich keine weitergehenden Interessen oder so. So, das dritte Problem ist so ein bisschen anders gelagert. Die ersten beiden sind sozusagen Probleme der Effektivität von solchen Modellen. Wie oft haut das hin und wie sicher ist es, dass man da die richtigen trifft? Das dritte Problem ist eher ein bisschen anders gelagert. Da geht es sozusagen eher darum, wer bestimmt denn die Kategorien, in die Leute sortiert werden? Und das ist dann eben auch so eine Art technische Form von Macht, weil die Überwacher sozusagen, die über uns Daten speichern und unsere Daten sortieren und diskriminieren, die bestimmen eben auch die Kategorien. Also ganz banales Beispiel, klingt vielleicht ein bisschen albern, macht es aber, glaube ich, ganz gut deutlich. Wenn man sich in irgendeiner blöden Webseite registriert, wird ja oft gefragt, Geschlecht, ne, männlich, weiblich. Da gibt es einfach keine Möglichkeit zu sagen, ich weiß noch nicht so genau oder halb und halb oder sowas, ne? Also gut, wenn das biologische Geschlecht gemeint ist, bei den meisten ist es recht eindeutig, aber es gibt eben Leute, wo das nicht so eindeutig ist, ne? Und wenn das soziale Geschlecht gemeint ist, gibt es ja irgendwie da zig verschiedene Grautöne und so. Aber es gibt einfach da sozusagen von den Datenerfassern die Kategorien vorgegeben, in die wir dann reingezwängt werden oder uns reinzwängen lassen müssen. So, das sozusagen, weil das nach meiner Einschätzung ein relativ wichtiger Punkt ist, dieses Sortieren, ne, computergestütztes Sortieren von Daten und dann eben auch von Personen, was eben mit dem Computer dazugekommen ist zu den Überwachungstechnologien. So, was tut sich jetzt mit dem Internet? Wie Telegraph und Telefon eben ein technisch vermittelter Kommunikationsraum, ein technisch vermitteltes Medium und bietet entsprechend eben auch technische Überwachungsmöglichkeiten. Das hat ja Lawrence Lessig irgendwie schon vor 10 Jahren geschrieben in dem Buch hier. Und dass das Internet eben ein technisch vermittelter Kommunikationsraum ist und da auch ein paar mehr Freiheitsgrade bietet als irgendwie das Telefon oder so, das kann irgendwie böse sein und zu sowas führen, aber das führt natürlich auch zu unglaublich vielen Freiheiten und Freiheitsgraden und Ähnlichem. Aber beiden Modellen sozusagen gemeinsam, alles, was wir tun im Netz, in computervermittelten Umgebungen, ist eben Daten. Wir bewegen Daten und manipulieren Daten. Und dadurch ist es eben auch potenziell speicherbar, weiterleitbar und sortierbar und auswertbar. Und das ist sozusagen eine interessante neue Entwicklung, dass es eben einerseits Überwachungstechnologien gibt, die aber teilweise einfach reale, carbonbasierte Individuen und Lebensformen sozusagen überwachen. Also eine Überwachungskamera guckt ja normale Leute aus Fleisch und Blut an. Aber jetzt gibt es eben plötzlich auch ganz viele Aktivitäten, die selber technisch vermittelt sind. Alles, was man im Netz macht, ist ja technisch vermittelt und dadurch schon prinzipiell von vornherein in Form von Daten vorhanden. Und das kann eben zusammenfallen, wenn die Überwachung sozusagen in die Kommunikationsräume gleich eingebaut wird. Das muss nicht immer zusammenfallen. Es gibt sozusagen auch Sachen, wo da Medienbrüche stattfinden, aber das trotzdem auf beiden Seiten technisch aussieht. Ne? Also diese maschinenlesbaren Autokennzeichen, die es ja irgendwie seit 20 Jahren inzwischen schon gibt, die sind halt aus Blech, ne? Aber trotzdem sind sie so strukturiert, dass sie einfach gelesen werden können. Und eine Kamera guckt dann eben mit silikonbasierter Technologie da drauf und erfasst das sozusagen wieder für den Computer dann lesbar. Aber im Internet fallen eben die beiden Technologien, die Aktivitäten, die wir da machen und die Techniken der Überwachung eben zusammen. So, jetzt könnte man sagen, wenn man sich da so einen generellen Trend anguckt, irgendwie Internet so über die letzten 10, 20 Jahre und so technologische Entwicklungen, es gibt immer leistungsfähigere Prozessoren, die Speicherkapazitäten werden immer heftiger und auch billiger. Zahl der Internetanschlüsse wächst, das heißt, immer mehr Leute werden immer mehr im Netz tun, deswegen wird immer mehr von ihren Aktivitäten auch technisch leichter überwachbar sein. Telefonüberwachung nimmt ja zum Beispiel auch zu seit Jahren. So, also das heißt, der Trend würde hier so aussehen: Wir bewegen uns in die computergestützte, technisch vermittelte Überwachungsgesellschaft. Aber das ist eben nicht so ganz einfach, ne? Gleichzeitig steigt die Zahl der Staaten mit Datenschutzgesetzen seit den frühen 70er, seit den ersten Datenschutzgesetzen kontinuierlich an. Und jetzt die letzten paar Jahre haben wir ja auch einen großen Aufschwung der Datenschutzbewegung gehabt, ne? Also so die Teilnehmerzahlen der Freiheit statt Angst-Demos. Ich bin auch im AK-Vorrat aktiv und September 2007, als wir da 15.000 Leute in Berlin haben, haben wir alle schon gedacht, so, boah, fett. Kriegen wir vielleicht mit Glück ein Jahr später nochmal hin. Und dann waren es letztes Jahr ja irgendwas zwischen, die Zahlen sind noch ein bisschen umstritten bis heute, irgendwas zwischen 50 und 70.000 oder so. Und die Kurve geht halt immer noch weiter so hoch. Mal sehen, wie viel es jetzt dieses Mal werden. 12. September, schon vormerken, ist die nächste Großdemo. Ne? Alle nach Berlin fahren. So, das heißt eben, nach meiner Einschätzung, da sieht man eigentlich, dass das ein gesellschaftlicher Großkonflikt ist. Das ist ja auch nichts Neues. Bruce Schneier und so Leute haben das schon auch vor ein paar Jahren gesagt, dass eigentlich das, was so Umweltschutz und andere Großkonflikte waren in der Gesellschaft die letzten 20, 30 Jahre, das ist eben Datenschutz im Informationszeitalter, einer der zentralen gesellschaftlichen Großkonflikte. Und dieser Konflikt geht eben zum großen Teil auch immer um die Strukturierung der Technik. Wie soll die genau gebaut sein? Wie gesagt, es ist nie wirklich technikdeterministisch, die Technik bietet da Möglichkeiten, aber wie die genau strukturiert wird und eingesetzt wird und gebaut wird, ist eben immer auch politisch und gesellschaftlich umstritten. Und aktuell gibt es da, glaube ich, jetzt drei so Großkonflikte oder zentrale Auseinandersetzungen. Das eine ist Speichern versus Vergessen, ne? Stichwort Vorratsdatenspeicherung. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass ausgerechnet am Thema Vorratsdatenspeicherung sich so eine große Datenschutzbewegung wieder entzündet hat, die letzten 3,5 Jahre über. Ich habe damals beim AK-Vorrat auch ziemlich am Anfang mit angefangen und da waren wir so ein kleines Häufchen von Leuten, die das irgendwie auf dem Schirm hatten und es war extrem schwer irgendwie zu vermitteln. Ne? Auch so Vorratsdatenspeicherung, das klingt erstmal so nett, ne? Man legt Vorräte an für schlechte Zeiten und so. Bis die Leute das mal in größerem Maße verstanden hatten, wo da das Problem ist, hat es eine Weile gedauert. Aber dann hat es bei vielen Klick gemacht, ne? Dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man bloß weil man es kann, alles über alle Leute speichert, mit wem sie reden, wem sie eine E-Mail schicken, wann sie ins Netz gehen oder so. Ne? Bloß weil man es kann. Das ist nicht okay. Das ist zumindest nicht selbstverständlich. Und da ist dann auch vielen klar geworden, okay, wenn das hier beim Thema Telekommunikation und Internet und so einmal den Dammbruch gibt, dann wird das sofort auf ganz viele andere Bereiche ausgedehnt. Ne? Es gibt ja inzwischen auch die Speicherung von Flugpassagierdaten, die noch am Europäischen Gerichtshof hängt, soweit ich weiß. Es gibt jetzt seit einer Weile irgendwie kursieren Pläne auch von der Bundesregierung, dass man Fährpassagierdaten speichert auf Vorrat, also wer irgendwie an der Nordsee auf eine Insel fährt oder so, soll gespeichert werden, weil man könnte es ja mal irgendwann gebrauchen und das wird natürlich, wenn dieser Dammbruch wirklich kommt und das von Karlsruhe nicht gekippt wird im Herbst oder wann, dann wird das natürlich auf viele Bereiche ausgedehnt werden. Und ich glaube, das haben dann doch irgendwann eine Reihe von Leuten verstanden und deswegen ist da eben auch so viel Bewegung reingekommen, auch von den Datenschützern. Und da gibt es eben inzwischen auch entsprechende Gegenvorschläge. Viktor Mayer-Schönberger zum Beispiel hat ja letztes Jahr auf der Republika da einen schönen Vortrag gehalten, dass man einfach Daten mit einem Verfallsdatum versehen sollte. Ne? Dieses Datum ist haltbar bis Ende nächsten Jahres oder so. Technisch kein Problem. Man hat zu jeder Datei, die man irgendwie erzeugt auf dem Rechner, wann ist es erstellt worden oder zum letzten Mal gespeichert oder geändert. Man kann da genauso gut noch ein Feld dazufügen, soll nur noch gespeichert werden bis. Ne? Technisch geht das. Das Zweite, was, glaube ich, umstritten ist, das ist so noch nicht so richtig ausformuliert, aber ich glaube, da kann man ganz viele Konflikte auch drunter packen und das ist so die, wie ich es mal versucht habe, zusammenzufassen, ist das Verhältnis von Beobachten, Überwachen und Handeln, Eingreifen. Ne? Also das Verhältnis von Sensoren und Aktuatoren. Und da gibt es so verschiedene Beispiele. Ne? Also eine Kamera, die nur überwacht, die tut ja noch erstmal nichts. Wenn deine Oma überfallen wird, dann springt die nicht dazwischen und hält den Täter auf. Ne? Inzwischen gibt es in USA, in einigen Großstädten, Chicago und so, glaube ich, Kameras, die mit Lautsprechern versehen sind. Ne? Wo dann der Kameraoperateur irgendwie auf die Mikrofontaste drückt und irgendwie dazwischen quäkt. So. Heb deinen Müll wieder auf oder so. Ne? Oder du sollst nicht bei Rot über die Straße gehen. Da kann man dann immer noch sagen, okay, alles halb so wild, ich halte mir die Ohren zu oder ignoriere es einfach und spuck trotzdem meinen Kaugummi auf die Straße oder sowas. In anderen Bereichen sitzt er schon weiter. Das US-Militär sitzt ja seit Jahren unbemannte Flugkörper für Überwachungszwecke ein, um das Gefechtsfeld zu überwachen und Aufklärung zu machen. Also Drohnen, Predator und sowas. Mit hochauflösenden Kameras, Nachtsichtgeräten und allem Pipapo. Vor 3-4 Jahren haben sie angefangen, oder ich glaube schon im Irakkrieg haben sie die auch schon benutzt, haben sie angefangen, die Dinger mit Panzerabwehrraketen auszustatten. Und das ist dann schon eine heftigere Eingriffstiefe als nur ein Lautsprecher, sage ich mal. Ne? Und die gleiche Idee ist ja eigentlich das Internet, wo eben Filter eingebaut werden, ne? oder Zensurmechanismen, die aktuelle Kinderpornografie-Debatte und sowas, dass eben das Internet nicht nur dazu genutzt wird, um Daten zu transportieren und vielleicht auch Leute zu überwachen, sondern dass direkt eingegriffen wird in den Traffic, ne? Und da eben Seiten blockiert werden und ähnliches. Und ich hatte ja vor 2 Stunden schon mal hier einen Vortrag gehalten über die Packet Inspection, das ist da so eine der Basistechnologien, glaube ich. Da war jetzt eine Frage, kurz.
Ja. In China, in Shenzhen, gibt es so eine China Security Surveillance Company, die hat jetzt gerade für Shenzhen Kameras gebaut, die Polizei anrufen, wenn eine bestimmte Zahl Personen sich für einen bestimmten Zeitraum zusammenstehen.
Krass, okay. Aber da ist dann sozusagen der. Eigentlich ist es ja eine, würde ich sagen, trotzdem bloß eine Überwachungstechnologie, ne, die irgendwie einen Trigger hat und dann die Polizei benachrichtigt. Da fließen ja eigentlich erstmal Informationen. Der Eingriff kommt dann wieder von Menschen, von den Polizisten, ne, nicht von der Technologie, oder? Aber es ist spannend, also krasse Scheiße. So, die dritte Konfliktlinie, glaube ich, Großkonfliktlinie, ist Identifizieren versus Anonymität. Ne, wo eben auch die Frage ist, das hatten wir ja gerade auch bei der Zensur-Debatte, soll das Zeugs nur gefiltert werden oder blockiert werden, soll bloß die Stoppseite auftauchen, das ist sozusagen einfach nur das Modell von Eingriff, oder soll auch gleichzeitig identifiziert werden, da haben wir jetzt die Daten ja auch über Vorratsdatenspeicherung und so, wer auf die Seite zugreifen wollte. Ne? Also sozusagen, soll man nur einen anonymen Eingriff machen in den Verkehr oder soll auch gleichzeitig identifiziert werden, wer da was Verbotenes tun wollte. Und da kommen, glaube ich, mit so elektronischem Personalausweis und diesen ganzen D-Mail-Projekten und sowas noch, kommt noch einiges auf uns zu, auch zum Thema Internet. Da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen schneller vorblättern. So zur Geschichte der Identifikationssysteme, den Fingerabdruck kennt ihr, glaube ich, alle, ne? Gab es auch von Jeremy Bentham, der das Panoptikon damals erfunden hat, die Idee, dass man doch jedem Bürger eine Seriennummer in den Unterarm tätowieren sollte. Das würde doch vieles leichter machen. Aber man hat natürlich das Problem, auch so ein Tattoo würde halt nicht mit übertragen werden, wenn man ins Netz geht. Ne? Deswegen gibt es in einigen Staaten inzwischen Bestrebungen, so ein verpflichtendes Identifikationssystem fürs Internet einzuführen. Also in China gibt es ein Real-Name-Verification-System für Online-Gamer und Blogger. Blogger ist klar, politische Kontrolle, Öffentlichkeit und so. Für Online-Gamer irgendwie, weil die anscheinend so viel spielen, dass da einige aus Erschöpfung schon gestorben sind und irgendwie will man die damit davor schützen. Aber auch in Demokratien wie Südkorea gibt es ein ähnliches System für Blogposts und Kommentare. Das ist noch mir noch nicht klar, wie sie es wirklich durchsetzen wollen. Ne? Also es ist noch nicht so, dass man sich nur mit einem Fingerabdruck und Chip-Lesegerät irgendwie überhaupt ins Netz begeben kann. Aber es gibt zumindest schon strafbewehrt den Zwang, sich zu identifizieren im Netz. Aber eben auch in Kentucky, ne? Nicht nur in Asien oder sowas, wo man immer sagen kann, die haben ein anderes Verständnis von Privatheit als wir hier. Auch in Kentucky hängt gerade im Abgeordnetenhaus ein Gesetzesvorschlag, Realnamenpflicht für alle Online-Äußerungen. Und zwar nicht irgendwie um, keine Ahnung, heftige Beschimpfungen, Verleumdungen, Aktienkursmanipulationen, weiß der Geier was, zu bekämpfen, sondern um Cybermobbing zu bekämpfen. Oder Cyberbullying, genau. Also so, ne, wenn Kinder irgendwie auf dem Schulhof fies zueinander sind, das soll halt im Internet jetzt durch Realnamenspflicht, Identifizierungspflicht verboten werden. Einen ähnlichen Gesetzentwurf gibt es seit, ich glaube, 2 Jahren schon im US-Kongress, damals von John McCain eingebracht worden, ist aber dann auch später von Barack Obama und vielen Demokraten unterstützt worden. Ich glaube, der ist immer noch nicht verabschiedet, der hängt noch irgendwo, ich glaube, im Repräsentantenhaus jetzt. Der richtet sich erstmal nur an Sexualstraftäter. Verurteilte Sexualstraftäter würden mit dem Gesetz verpflichtet, sämtliche ihrer Internet-Identifikationsmerkmale, also Accounts, E-Mail, die ganzen Web 2.0-Dienste, wie man da heißt, das alles bei den Behörden zu hinterlegen. Denen wäre es also quasi verboten, im Internet noch anonym unterwegs zu sein oder pseudonym. Und nach dem Gesetzesentwurf wäre, wenn man einfach mal zum Beispiel vergisst, eine von seinen vielen E-Mail-Adressen oder sowas oder sonst wie Online-Accounts bei den Behörden zu hinterlegen, wäre das bedroht mit einer Strafe von bis zu 10 Jahren Gefängnis. Da geht es nicht darum, für Vergewaltigung oder sowas oder heftigen Kindesmissbrauch, sondern nur für die Nicht-Identifizierung gegenüber den Behörden. So, wie gesagt, da fangen sie an mit Sexualstraftätern, das ist ja immer leicht, ne, mit so, die haben keine gute Lobby, die können sich nicht so gut wehren. In Deutschland, hatte ich vorhin schon angesprochen, D-Mail und der elektronische Personalausweis und sowas, die kriegen ja jetzt auch diese ganzen Online-Authentifizierungsmechanismen, da macht man es dann halt gleich für die ganze Bevölkerung. Ne? Wobei man sagen muss, der elektronische Personalausweis in Deutschland, der ist sogar noch relativ nett gebaut, da haben sie sich echt Mühe gegeben, da haben sie ja wirklich bereichsspezifische Pseudonyme und sowas vorgesehen. Aber da muss man mal gucken, wie das dann konkret, wenn das mal ausgerollt wird, großflächig eben auch woanders genutzt wird, außerhalb von E-Government-Anwendungen. Also für eBay und solche Firmen wäre das eigentlich ein interessantes Modell. Ne? Das ist natürlich klar, wenn man Leute zwingen kann, sich zu identifizieren, also auch mit Personalausweis und sowas zu identifizieren, hat man natürlich dem Betrug auch zum Teil einen Riegel vorgeschoben. Also da kommt noch was auf uns zu. Und es könnte dann eben sozusagen am Ende so aussehen, wenn wir Pech haben. Es muss nicht, da gibt es immer auch noch viel Widerstände und viele wollen das auch gar nicht, aber das ist sozusagen der Großkonflikt Identifikation versus Anonymität. Und damit ist eigentlich die Liste der Überwachungstechnologien, zumindest wie ich sie jetzt mal zusammengetragen habe, voll. Jetzt habe ich irgendwie noch 10 Minuten und will kurz noch auf Privatheit eingehen. Wie hat sich das verändert? Da gibt es ja hier dann so Sprüche wie den Bekannten von Scott McNeely, damals Chef von Sun Microsystems, you have zero privacy anyway, get over it. Er hat den Spruch dann irgendwann zurückgezogen, ein paar Jahre später, weil ein Laptop von Sun gestohlen wurde, wo Mitarbeiterdaten drauf lagen, unter anderem auch die von Scott McNeely. Da hat er dann eingesehen, dass vielleicht muss man da doch was tun und so. Ne? Generell kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass Privatheit sich auch verändert hat mit den technischen Entwicklungen. Also früher war sozusagen klar, Privatheit war ganz klar räumlich gedacht, ne? My home is my castle, hat so ein bisschen auch mit der Urbanisierung zu tun, dass man einfach im Zuge des Herausbilden von Großstädten auch so einen Individualisierungstrend hatte, auch nicht unbedingt immer seine Nachbarn kannte und so und dann wirklich in seine Wohnung gehen konnte und quasi anonym war und da machen konnte, was man wollte. Das ging aber vorher nicht, so in Agrargesellschaften vorher, vor der Urbanisierung, da hatten die Leute einfach nicht mal ein eigenes Zimmer für sich, ne? Da gab es einfach oft nicht genug Platz und so. Da gab es sozusagen keine Vorstellung von Privatheit. Aber eben mit Aufkommen von Computern und solchen Sachen oder auch Telefon dann, Telegraph und sowas, wurde dann ziemlich schnell klar, dass es nicht nur darum geht, räumliche Privatheit zu haben. Das wäre sozusagen das alte Panoptikon-Modell, ne? Man wird lokal in Zeit und Raum nicht beobachtet oder überwacht, sondern dass es jetzt viel stärker darum geht, eben die Informationen, die über uns so rumschwirren, zu kontrollieren. Informationelle Selbstbestimmung. Und da sagen natürlich jetzt heutzutage viele, Plomlompom ist ja auch hier, der hält dazu in letzter Zeit immer Vorträge, das ist sowieso alles vorbei, eigentlich geht es im Kern darum, dass wir uns im Internet komplett veröffentlichen müssen und viele machen das ja auch, aber es ist hier eben freiwillig, ne? Keiner zwingt uns ja, solche Dienste zu benutzen. Aber es gibt natürlich da so ein bisschen so einen Zwang, also Twitter ist inzwischen, wenn man so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, schon relativ wichtig, sage ich mal. Ne? Und ich kriegte letztens diese E-Mail, wo ich dann dachte so, oh, scheiße, bisher waren alle meine Twitter-Follower, soweit ich das überblicken kann, irgendwie so aus demselben Milieu. Ne? Irgendwie Kollegen, Bekannte, Freunde, Netzaktivisten und sowas. Also man vertraut sich da halbwegs und könnte theoretisch auch mal irgendwie schreiben, bin gerade voll betrunken auf einer Party oder sowas. Also ich mache sowas nicht, aber wäre wahrscheinlich in dem Bereich immer unter den Followers immer noch im grünen Bereich. Ne? Jetzt followt mir plötzlich Dieter Wiefelsbütz. Da war dann ziemlich schnell klar, das ist ein Fake-Account, klar. Aber ich habe dann ernsthaft überlegt, soll ich mir jetzt vielleicht doch mal einen privaten Twitter-Account anlegen, der gesperrt ist, ne, wo auch nur Leute drauf gucken können, die ich zulasse. Und dann so einen anderen eher öffentlichen, wo ich halt als öffentliche Person irgendwie twittere, ne, so als Forscher oder Aktivist oder sowas. Und auf dem Privaten dann wirklich die privaten Sachen kommen, wie eben Partyfotos und so Zeug. Ne? Ich glaube aber, dass eigentlich diese Frage von Privatheit und Öffentlichkeit, das so gegeneinander zu denken, so ein bisschen falsch gestellt ist. Das ist sozusagen die klassische Idee von Privacy, ne? Dass Privatheit gut ist und Öffentlichkeit schlecht. Ne? Das war ja damals auch Warren und Brandeis in Boston 1890, fanden das einfach blöd, dass auf ihren privaten Partys jemand Fotos gemacht hat und die veröffentlicht hat. Aber das ist eben spätestens mit Web 2.0, wird uns das auch fürs Internet irgendwie klar, nicht unbedingt immer so einfach. Ne? Das kann eben auch andersrum sein, dass Öffentlichkeit eben gut ist. Man will Aufmerksamkeit haben und Privatheit kann auch schlecht sein. Ne? Man ist sozusagen wird nicht in Ruhe gelassen, sondern ist einsam. Und genauso Öffentlichkeit kann natürlich auch schlecht sein, klar, der elektronische Pranger und so. Und ich glaube aber eigentlich, im Kern ist diese Unterscheidung zwischen privat und öffentlich da so ein bisschen schräg. Auch die Partys der Bostoner Oberschicht im späten 19. Jahrhundert waren eben nicht abgeschottet und komplett private Ereignisse, sondern natürlich waren das gesellschaftliche Ereignisse. Ne? Und die fanden eben in spezifischen sozialen Kontexten statt, also in der Bostoner Upper Class. Aber natürlich wollten auch die Brandeises und Warrens, dass man hinterher in der gesellschaftlichen Elite von Boston sich darüber erzählt, was das für ein grandioses Fest war, was da gerade wieder stattgefunden hat. Das war natürlich auch ein öffentliches Ereignis. Hm? Oder so. So, sie wollten eben nur nicht, dass der gemeine Pöbel auch von diesen Festen erfährt, ne, und da auch Details drüber erfährt und vielleicht sogar noch Fotos und so. Und da gibt es eben jetzt seit ein paar Jahren so eine Diskussion unter den Privacy-Theoretikern, dass es eher sozusagen darum geht, zwischen verschiedenen Kontexten zu unterscheiden und nicht zwischen privat und öffentlich. Das hat eigentlich Georg Simmel vor 100 Jahren in seinen Studien zur gesellschaftlichen Funktion des Geheimnisses schon geschrieben. Das Geheimnis ist nämlich gesellschaftlich nur relevant, wenn es geteilt wird. Also Gerüchte und Tratsch sind sozusagen hoch verregelt und die regeln eben auch, dass bestimmte Informationen über mich nur an bestimmte Leute weitererzählt werden oder eben auch gar nicht. Und das führt eben dazu, dass wir gesellschaftliche Differenzierung haben. Also ganz konkret, meine Freundin weiß andere Sachen über mich als meine Kollegen an der Uni und die wiederum wissen andere Sachen über mich als mein Banker und der weiß vielleicht Sachen, die meine Freundin nicht weiß. Aber das nicht zwingend, aber das ermöglicht eben erstmal, dass Leute verschiedene Sachen übereinander wissen, ermöglicht überhaupt, dass man verschiedene Rollen in verschiedenen Kontexten einnehmen kann. Und ich mich auch nicht für das Privatleben meines Bankberaters interessieren muss. Das will ich gar nicht wissen, sondern dass ich mit dem einfach ein professionelles Verhältnis habe und wir nur Informationen austauschen, die für diese Rollen und diesen Kontext einfach relevant sind. Und das heißt, wenn man das in diese Tabelle übersetzt, dann geht es eigentlich nicht um privat und öffentlich, sondern eher um verschiedene Kontexte, Kontext 1, Kontext 2, Kontext 3. In diesen Kontexten gelten verschiedene Normen über den Umgang mit Informationen und es ist eben wichtig, dass die jeweils pro Kontext eingehalten werden. Das hat Helen Nissenbaum von der New York University vor ein paar Jahren mal geschrieben, in einem relativ verbreiteten Aufsatz über Privacy as Contextual Integrity. Ähnlich nennt das ein Professor bei uns in Delft an der Uni, sogar in meinem Fachbereich, Jeroen van den Hoven. Spheres of Information hat er das genannt, in Anlehnung an Michael Walzers Spheres of Justice. Aber das ist eigentlich die gleiche Idee, dass eben bestimmte Informationen in bestimmten Kontexten oder Sphären bleiben sollen. Und ich glaube eben, das ist spätestens jetzt mit Web 2.0 und sowas auch fürs Internet klar. So, kurze Zusammenfassung. Überwachung, eben wie gesagt, ganz wichtiges Element ist das asymmetrische Verhältnis. Der Überwacher sieht uns, wir sehen den Überwacher nicht. Technisierte Überwachung eben, überwachen und sortieren. Da werden jetzt eben Technologien immer stärker benutzt, um nicht nur zu beobachten oder aufzuzeichnen oder zu verbreiten, sondern eben auch um die Informationen, damit die Menschen zu sortieren und zu kategorisieren und zu diskriminieren im Endeffekt. Gleichzeitig werden aber eben auch die Überwachungsobjekte, also zum Teil die Menschen und ihre Handlungen, stärker technisiert und dadurch eben auch leichter überwachbar. Aber die konkrete Gestaltung eben, wie gesagt, ist immer auch umkämpft. Das ist immer ein Ergebnis von konkreten politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Das sehen wir jetzt ja gerade bei der Zensursula-Debatte wieder, da ist bisher überhaupt noch nicht klar, wie das ausgeht. Das hat auch vor 2 Monaten noch keiner so abschätzen können. Aber man muss eben aufpassen, das beginnt oft mit Randgruppen, also jetzt in dem Fall Kinderpornografie-User sozusagen, da hat man versucht, das relativ einfach durchdrücken zu können. In anderen Bereichen Hartz-IV-Empfänger, so wie die sich nackig müssen vor dem Arbeitsamt oder so mit ihren Kontoauszügen, da fängt es halt an und mal gucken, wann es dann andere gesellschaftliche Bereiche trifft. Ja, Privatheit, wie gesagt, mein Plädoyer eher so in Richtung Kontextabhängigkeit zu denken, Einhaltung von Informationsnormen in spezifischen Kontexten, je nach den Normen, die in diesem Kontext vorhanden sind. Über den Schutz von Privatheit habe ich jetzt nicht so viel gesagt. Also braucht sozusagen immer technischen Schutz. Klar, man kann sich auch selbst schützen davor oder eben die Technik so strukturieren, dass wir nicht überwacht werden. Aber das muss eben auch immer wieder institutionell eingebettet werden, eben in Gesetze gegossen und mit Aufsichtsbehörden versehen und Ähnliches, wenn man es auf Dauer stellen will. Und es geht eben heutzutage nicht mehr so stark um räumliche Privatheit, also my home is my castle, sondern eben um kontextspezifische Informationskontrolle, auch gerade in elektronischen Umgebungen. Aber auch hier bei Privatheit darf man eben nicht vergessen, dass es hier immer um Machtverhältnisse geht, um Asymmetrien. Also wenn Leute dann rumrennen und sagen, hier wie Plomlompom oder so, wenn in Zukunft jeder über alle was weiß, also wir die Transparent Society von David Brin kriegen, und manche nennen das ja Surveillance, so von unten Überwachung sozusagen, wir eben genauso viel wissen über die Politiker und Verwaltungsheinis wie die über uns, dann ist ja das Gleichgewicht der Kräfte wieder hergestellt, aber das stimmt einfach nicht. Also wenn ich irgendwie an der Straße angehalten werde und der Polizist mich nach meinem Führerschein fragt, dann kann der halt meinen Führerschein irgendwie direkt durch zig Datenbanken jagen und abfragen lassen und sonst was. Aber wenn er mir seinen Namen sagt, ja, kann ich erstmal nichts mit anfangen. Also da ist auch sozusagen institutionell und auch durch die, wer hat welche Informationen über wen, immer auch eine Asymmetrie eingebaut. Deswegen wäre ich vorsichtig, einfach zu sagen, wenn alle über alle was wissen, dann ist es wieder gleich. Okay, damit bin ich am Ende. Danke fürs Zuhören.